und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, die Exportdaten aus China für Januar und Februar, die waren schon ein kleiner Paukenschlag. Ich will nicht sagen, ich habe es euch doch gesagt, denn nee, tatsächlich, das hat auch mich überrascht, dass die so stark angestiegen sind. Es gibt ja immer wieder Punkte, wo man sagt, ja, die werden einfach jetzt kurzfristig auch zu schlecht geredet und da ist zu viel Pessimismus bewusst auch eingepreist. Aber ja, auch gerade bei dem Außenhandel gab es eben auch Schwächen zuletzt. Insofern doch überraschend, dass das so gut ausgefallen ist. Wir können mal drauf schauen. Also in den ersten beiden Monaten des Jahres stiegen die Exporte um 22%. Die ersten beiden Monate nimmt man hier oft zusammen in China, weil das chinesische Neujahr jedes Jahr so ein bisschen wandert. Und deshalb einzelne Monate möglicherweise aufgrund der Basiseffekte nicht so viel Aussagekraft haben. Erwartet war von Ökonomen ein Anstieg um 7%. Also das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja, die müssen jetzt mal wieder steigen. Das war schon überraschend. Und auch der Handelsüberschuss hat mal wieder einen Rekord erzielt. Interessant, auch die Importe sind auch gestiegen um fast 20%. Also China exportiert nicht nur stark, sondern auch die industrielle Nachfrage, denn das suggeriert das Ganze, zieht wieder an. Es werden ja vor allem auch Rohstoffe wie Energie, Öl und so weiter importiert. Das Ganze wird natürlich sich auch im Jahr jetzt ein bisschen verstärken, möglicherweise, wenn Öl teurer wird zum Beispiel. Ja, also das ist nur das Hinweis. Klar, das hängt natürlich auch mit Preisen zusammen, aber ist ja nicht nur Öl, was China importiert. So, und interessant ist natürlich, wer überhaupt kauft aus China. Und im Prinzip kann man sagen, alle erstmal, aber manche kaufen eben mehr, manche weniger als früher. Die USA zum Beispiel, die importiert immer weniger aus China, denn die Exporte in die USA aus China gingen um 11% zurück. Hängt natürlich viel mit den Zöllen zusammen. Aber der Rest der Welt, der kauft in China weiter munter ein und auch deutlich mehr. Die ASEAN-Staaten, das ist der Teil der Welt, wo ich momentan bin, also grob gesagt Südostasien, Thailand, Vietnam und so weiter, dort sind die Exporte oder dorthin sind die Exporte um 20% gestiegen. Und nach Europa in ähnlichem Ausmaß. Aber es gibt einige Länder, die haben mal richtig zugelangt. Dazu gehört auch Deutschland. 31% plus zum Vorjahr. Wir haben deutlich mehr aus China importiert. Frankreich kommt auf plus 32 und Italiener 36%. Also, was genau wird hier eigentlich gekauft? Oder sagen wir mal so, was wird mehr gekauft? Also, der interessante Wechsel ist so ein bisschen hin zu eben höherwertigeren Gütern Hightech. Früher waren es eben vor allem so die Klassiker aus dem Bereich Textilien, Spielzeug und billige Konsumgüter. Heute werden es immer mehr Halbleiter, Auto, Schiffe, Maschinen und so weiter. Also Halbleiterexporte, das ist besonders stark, sind einfach mal um 73% zum Vorjahr gestiegen. Eine Industrie, wo man vor ein paar Jahren gesagt hat, China ist hier abgemeldet, die kriegen keine Maschinen mehr, um die herzustellen und vieles mehr. Autoexporte 67% gestiegen, eine Industrie, die es vor ein paar Jahren in China noch so gar nicht gab. Und Maschinen und Elektronik im Allgemeinen auch um 27% gestiegen. Und der Hintergrund ist natürlich, nicht, dass jetzt plötzlich alle mehr Auto fahren, ja, oder mehr Handyspiele spielen, sondern es ist halt eben die Nachfrage nach Rechenzentren, nach Stromnetzen, nach Industrieanlagen. Denn dort wird eben genau das benötigt, was China herstellt. Und China hat sich hier aus meiner Sicht extrem gut positioniert. Warum ich heute aber die Folge aufnehme, das war jetzt eigentlich nur so die Einleitung, ist eine andere. Denn mir ist aufgefallen bei verschiedenen Nachrichten, die ich jetzt so gelesen habe, die Tage, dass China verschiedene Wege hat, wie es sozusagen in die Welt gelangt. Also der erste Weg ist immer noch so der klassische Exportweg, ich sag mal made in China. Also alles ist irgendwie made in China, was aus China kommt. Aber ihr wisst, was ich glaube ich meine, wenn ich sage, es geht vor allem darum, günstig, effizient und ja massiv skalieren sozusagen zu sein. Und das funktioniert weiterhin erstaunlich gut, denn für viele Sachen, da wollen wir auch gar nicht unbedingt, also wir wollen schon die Top-Qualität, aber da ist uns nicht so wichtig. Wenn wir jetzt irgendwie, ich sag mal, einen Mixer kaufen oder irgend sowas, ja, ich mache mir einmal in der Woche meinen Obstshake ins Müsli rein, hier, und dann brauche ich da eigentlich keine Top-Maschine für 800 Euro. Da reicht mir auch eine für 30. Ich weiß eh, nach ein, zwei Jahren kaufe ich mir vielleicht eine neue oder ja, was auch immer. Oder ich probiere das erstmal nur aus mit irgendeiner Maschine. da ist das völlig in Ordnung für mich. Da akzeptiere ich das. Ja, das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ja, so Haushaltsgeräte, Mode, gewisse Elektronikprodukte, Alltagsprodukte. Da bleibt China die Werkbank der Welt. Das Zweite ist so das ganze Upgrade. Also das ist schon interessanter, weil dort verkauft China nicht nur günstig, sondern auch besser. Ein gutes Beispiel habe ich gerade gelesen, Südkorea. Südkorea und China ist ja immer so eine spezielle Beziehung, wirtschaftlich stark abhängig, momentan wieder bessere Beziehung. Aber gerade auch in Südkorea, die ja auch viel Wert auf Qualität legen, galten chinesische Marken lange als billig und minderwertig. Und das ändert sich gerade mit einzelnen Marken wie Xiaomi, BYD, Miniso, also klassisch Elektronik und Einzelhandel, wo man aber sagt, hey, wir haben hier sehr gute Alternativen und vor allem die jungen Konsumenten, die haben nicht diese alten Denkweisen, die haben auch oft weniger Markenloyalität und die müssen auch stärker aufdrehen, in dem Fall Wong schauen, koreanischer Wong, weil sie teilweise nicht mehr die Möglichkeiten haben, wenn sie den Konsum auf einem gewissen Level halten wollen, alles immer nur sozusagen auf dem höchsten Preisniveau zu ergattern und in der höchsten Qualität. Und die sagen Preis-Leistung, ja, Design, die Nutzererfahrung, das alles muss irgendwie passen. Und dann sind chinesische Produkte, viele völlig konkurrenzfähig, haben wir auch schon in Europa gesehen, wo junge Konsumenten sagen, du, das ist mir eigentlich völlig egal, wo das herkommt. Ja. Ich bin weder der Marke übermäßig treu und dem Land schon mal gar nicht. Was ihr mit euren ideologischen Denkweisen habt, da ziehe ich nicht mit. Ja. Der dritte Weg, den China geht, ist so ein, sagen wir mal, versteckter Weg. Versteckt ist ja sehr negativ konnotiert. Aber was ich damit eigentlich meine, ist, dass man nicht unbedingt unter der eigenen Marke auftritt, sondern eben so ein bisschen durch die Hintertür kommt. Ein gutes Beispiel, auch das habe ich jetzt gerade gelesen, auch ein Anlass für die Episode, ist Joybuy. Wer kennt Joybuy? Ja, betretenes Schweigen. Ich kannte sie zugeben bis vor ein paar Tagen auch nicht. Das ist die neue E-Commerce-Plattform in Europa von JD. JD hat dort eine eigene Marke etabliert, startet gleichzeitig in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlanden, Luxemburg und greift damit massiv eigene Unternehmen in Europa an, aber natürlich vor allem auch etablierte westliche Konzerne wie Amazon. Wer jetzt sagt, oh nee, nicht schon wieder so ein Chinese, der jetzt bei uns hier billig Sachen irgendwie verkloppt. Was man auf jeden Fall sagen kann, es ist zwar ein Konkurrent zu AliExpress und Alibaba und Temu und so weiter, aber es ist ein anderes Geschäftsmodell. AliExpress und Temu zum Beispiel sind asset-light, also sehr kapitalarm. Die holen die Waren direkt aus China. JD hat lokale Lager, hat Logistiknetzwerke in Europa. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, auch aus Investmentsicht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber es ist ein neuer Ansatz. Ja, sie haben ungefähr 60 Lagerhäuser allein in Europa. Und das Ziel ist, glaube ich, sogar eher, dass man Amazon herausfordert. Und natürlich merkt man, JD, also einmal eigene Marke, ja, Joybuy ist jetzt nicht irgendwie gekauft. Gleichzeitig, was haben sie aber gemacht? Sie haben ja Metamarken Saturn sich einverleibt. Das sind natürlich Akquisitionen, wo sie im Prinzip schon eine bestehende Marke einfach inhalieren und dann darüber auch letztendlich so eine versteckte Umsatzanhebung bezwecken. Ja? Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Das andere, also das eine ist, wie ich gesagt habe, eingangs einfach so ein direkt versteckter Weg mit eigener Marke und das andere ist Markenübernahme. Da gibt es auch ein sehr interessantes Beispiel aktuell mit Anta Sports, die drittgrößte Sportmarke der Welt bei Bekleidung. Und die haben sie jetzt zum Beispiel Puma, Jack Wolfskin in Deutschland schon geholt. Also auch dort baut man im Prinzip darauf, dass man jetzt nicht eine Infrastruktur einfach aufbaut, sondern auch einfach mit Marken sozusagen Lieferketten und auch ein starkes Markenportfolio letztendlich holt. Weil natürlich, und das ist einfach so, viele würden die chinesischen Produktmarken nicht kaufen. Also würden wir jetzt einfach nur JD.com in Europa haben, hast du keine Chance, ja. Also es geht gar nicht nur um den Klang vom Namen, ob Joybuy jetzt so anregend ist, ich weiß es nicht. Aber es ist eben eine eigene Welt auch. Das ist auch wichtig umgedreht, warum wir oft in China nicht erfolgreich sind, wenn wir uns nicht angepasst haben. Ja, also natürlich kann man mit seiner Marke spielen, aber es gibt Marken, die haben sich zu einfach gemacht. Die haben einfach alles kopiert, eins zu eins. und dann gab man vielleicht ein Schriftzeichen ausgetauscht in Chinesisch. Das funktioniert nicht. Und das haben viele Unternehmen, chinesische Unternehmen, sehr, sehr gut verstanden. Ich finde es interessant. Also, mal schauen, ob ich bei Joyber mal einkaufe. Übrigens, also ich bin eigentlich ein großer Amazon-Fan und meine Familie, die weiß auch immer, wenn ich nach Deutschland komme. Nicht, weil ich es ihnen unbedingt sage, also das mag ich natürlich auch, aber normalerweise kommen so ein paar Tage, Wochen vorher so die ersten Bestellungen von Amazon. Weil ich einfach viele Sachen nach wie vor darüber beziehe. Ist halt sehr bequem. Und dort bin ich auch zum Beispiel null getrieben von jetzt irgendeiner Marke oder von einem Land, sondern einfach von dem, was kriege ich dort für das, was ich ausgeben möchte. Und ich bin gespannt, ob Joyber sich dort möglicherweise für mich auch als Alternative zu Amazon etablieren kann. Ja, ich werde es sicherlich mal ausprobieren. Aber ich werde jetzt auch nicht unbedingt darauf aufsteigen, nur weil es ein chinesisches Unternehmen ist und weil ich dort investiert bin. Übrigens Disclaimer, ich bin in ja, Amazon, JD und so weiter natürlich investiert, habe aber JD auch sehr, sehr kritisch zuletzt besprochen, habe gesagt, ich habe hier nur eine kleine Position und überlege sogar komplett auszusteigen. Was jetzt JD hier in Europa macht, ist super interessant, ich glaube auch schlau, aber ist jetzt für mich nicht der große Investment-Case, weil JD verdient das Geld in erster Linie immer noch in China und dort tun sie sich eben schwer, investiert oder aus meiner Sicht auch nicht so ganz clever teilweise. Aber jetzt rein auf Europa bezogen, das war ja nur ein Beispiel heute, finde ich das sehr, sehr interessant und bin wirklich gespannt, wie sich das jetzt auch entwickelt. Und das Schöne ist ja, wir werden ja zunächst gezwungen. Es zwingt mich ja keiner, beim Chinesen zu kaufen, ja, sondern wir haben oftmals die drei Kontinente. Ich kann Marken aus den USA, ich sage jetzt Marken, aber es sind ja Plattformen in dem Fall, natürlich weiterhin nutzen. Manchmal habe ich auch deutsche Möglichkeiten, im E-Commerce-Bereich eher weniger. Zalando, klar, aber ich kann jetzt nicht alles bei Zalando kaufen. Ich kann mir es raussuchen. Keiner zwingt dich oder mich, morgen bei JD, bei Joybuy zu bestellen, aber es zwingt mich auch keiner, bei Amazon zu bleiben. Ja? Und in dem Fall sehe ich das sehr, sehr positiv, dass es hier Alternativen gibt. Und es gilt ja eben nicht nur für den E-Commerce, wir haben es ja auch zum Beispiel im, sagen wir mal, Fahrzeugbereich. Ich kann mich entscheiden, wähle ich jetzt die japanische Marke, die chinesische, die deutsche, theoretisch könnte ich auch eine amerikanische nehmen, macht wahrscheinlich eher für irgendwelche Nostalgiker im Autobereich Sinn, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also, China kommt über ganz verschiedene Kanäle in die Welt, ja? Gleichzeitig klassische Exporte, hochwertige Markenprodukte, versteckte Expansion über neue Handelssysteme und durch die Übernahme von etablierten Marken. Das waren jetzt so die vier Sachen, die mir einfach mal so aufgefallen sind, wo ich das selbst reflektiert habe. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend, das so zu beobachten. Und dadurch wird es natürlich auch viel komplexer insgesamt. Ja, ich glaube, viele haben das Gefühl, China ist überall momentan. Und daran ist natürlich was dran, da sie nicht mehr nur auf einem einzelnen Weg kommen, sondern über ein ganzes Netzwerk von Strategien. Ich sag's mal so, China wird da keiner aufhalten. Aber wie ich gesagt habe, muss auch keiner. Denn insgesamt kriegen wir mehr Alternativen, möglicherweise bessere Produkte und wieder der Hinweis, keiner wird gezwungen, dort zu kaufen. Ja? Das von meiner Seite mal so ein kleines Update zu Chinas Exporten und Chinas Wege in die Welt. Ich hoffe, es war spannend für dich. Freue mich, wenn du mir bei der App, auf der du es hörst, in der Podcast-App, eine positive Bewertung da lässt, ja, oder einfach mal einen Kommentar oder den weiterempfiehlst, was auch immer du tun kannst für den Podcast, für die Informationen, die du hier jede Woche bekommst, würde mich freuen. Dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Xia, hui, xian.